trotzdem viele gesagt haben, bist du wahnsinnig und das kannst du mit den Kindern nicht machen. Und zu vertrauen, dass, und da komme ich jetzt zu der positiven Seite, dass die Kinder dort an dem Platz, wenn meine Entscheidung richtig ist, es auch für sie in Ordnung sein wird.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Cornelia Wallner-Friese. Als Ärztin will sie sich 2010 eigentlich mit ihrem Lebenspartner in Lübeck ein neues Leben aufbauen und dort eine Praxis für Naturheilkunde eröffnen. Vorher macht sie noch Urlaub in Tansania am Fuße des Mount Meru nahe dem Arusha Nationalpark. Und dieser Urlaub verändert alles. Gemeinsam mit ihrer Mutter eröffnet sie vor Ort eine Krankenstation, wirft ihr altes Leben komplett über den Haufen und wandert mit ihren beiden Kindern, damals 4 und 5 Jahre, nach Tansania aus. Welch eine weitreichende Entscheidung. Ich bin gespannt und freue mich auf Cornelia Wallner-Friese. Erstmal herzlich willkommen.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich.
Ich freue mich auch drauf, Sie kennenzulernen. Wir sitzen uns ja gerade nicht gegenüber. Wo erreiche ich Sie denn gerade? Also wo haben Sie sich gerade gemütlich gemacht?
Ich sitze jetzt hier in meiner Klinik, habe einen Blick auf den Mount Meru zwischen zwei Bergen von Tansania. Das Mount Meru ist der männliche Pol und der Kilimanjaro ist eigentlich ein weiblicher Berg. Der ist hinten weiter weg ein bisschen. Und da auf einer Hochebene meiner Klinik sitze ich gerade zwischen ein paar Patienten, die draußen warten.
Also das heißt, ich höre raus, Sie haben auch noch viel Arbeit vor sich heute.
Ich glaube, dass einige Tage so intensiv gestaltet werden. Ja.
Und wenn Sie zurückdenken, haben Sie jemals bereut, diesen Schritt gegangen zu sein, mit den damals noch kleinen Kindern nach Tansania zu ziehen?
Eigentlich war es keine Urlaubsreise, sondern es war ein Besuch, den ich hier bei meiner Mutter gemacht habe. Mhm. Sie ist ja hierher gekommen und hat die Krankenstation begonnen und ich wollte sehen, was sie hier macht nach 1,5 Jahren, wo sie hier war. Und das war der Grund, dass ich mich mit meinen 2 Kindern hier auf die Tansania-Reise begeben habe.
Und würden Sie sagen, Sie leben jetzt dort als Ärztin Ihre Bestimmung? Kann man das so sagen?
Ja? Ja, das kann man sehr wohl so sagen. So und, fühlt sich's an.
Und ja. Sie sagen ja zu Recht, es war kein Urlaub, es war eine Reise zu Ihrer Mutter und Sie haben auch eine weite Reise ja schon hinter sich. Und das meine ich nicht nur geografisch, Sie haben schon auch einige Lebensetappen hinter sich. Sie sind in Wien aufgewachsen, Ihr Vater war ein sehr bekannter Mann in Österreich, Berater eines Bundeskanzlers. Hat fast 40 Jahre die Casinos Austria AG geleitet, war Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees. Ist so jemand eigentlich oft zu Hause? Wie haben Sie ihn erlebt damals?
Ich habe ihn erlebt als jemanden, der im Hintergrund da war, aber physisch nicht so präsent, wie man es oft in einer Familiensituation vielleicht sieht. Also er war immer als Vater da, aber nicht immer präsent oder eigentlich sehr oft auch nicht präsent.
War er denn dann ein sehr emotionaler Vater? War er sehr gefühlvoll oder war er eher die Respektsperson? Wie haben Sie ihn erlebt?
Was glauben Sie? Also ich würde ganz klar sagen, dass mein Vater nicht der emotionale Mensch war, sondern ein sehr analytisch und sehr, sehr korrekt und auch manchmal distanziert. Also ich würde mal sagen, in seinem Denken sehr versiert und stark. Und die Gefühlsseite hat in seinem Leben sicherlich gefehlt. Und im Nachhinein natürlich auch uns Kindern als Vaterfigur, obwohl er absolut nicht irgendwie dominant war, sondern ein neutraler, ruhiger Pol, den man eher von der Distanz her gesehen und gespürt hat.
Ihre Mutter ist ja promovierte Juristin, hat dann später auch Medizin studiert, da kommen wir auch noch dazu. Aber haben Ihre Eltern, nur damit ich das so greifen kann, Sie sagen ja auch, es gab diese zwei Seiten, ne? Die öffentliche Seite auch Ihres Vaters, das, was von Ihnen zurückgespiegelt wurde, auch vom Bild in der Öffentlichkeit. Waren Ihre Eltern denn auch Teil dieser Wiener, höheren Wiener Gesellschaft? Haben Sie auch ein Society-Leben geführt?
Ich selbst, wenn Sie mich fragen, ich hatte dann in meinen Jugendjahren natürlich auch ein gewisses Society-Leben durch meinen Freundeskreis, Bälle, das, was man in Wien als solches bezeichnen würde. Meine Eltern natürlich. Habe auch dieses über meine Mutter stark diesen Konflikt zwischen Familienleben und öffentlichem Leben immer wieder mitbekommen, weil sie hier auch zwei Seiten, ich würde mal sagen, gespiegelt hat. Sie war zu Hause, die sie wirklich war, und draußen stand sie dann in der Öffentlichkeit mit einem Bild, das sie der Öffentlichkeit präsentieren wollte und das und auch musste oft. Und das haben wir als Kinder auch sehr stark mitbekommen.
Ihre Eltern haben sich dann irgendwann auch getrennt. Sie haben einerseits Wirtschaft studiert, andererseits sind sie aber auch ganz viel gereist, also waren zum Beispiel in Indien, haben sich mit Meditation beschäftigt. Täuscht es oder waren Sie auch noch so sehr stark auch auf der Suche nach Ihrem Weg?
Ich glaube, mit 18, 19, 20 ist jeder Mensch auf der Suche. Und ich bin jetzt immer noch eine, die immer wieder nach dem nächsten Schritt Ausschau hält. Wenn man dann der anderen Stimme Raum lässt, dann entwickeln sich Dinge und plötzlich eröffnet sich ein neuer Horizont. Und ich habe nie davor gescheut, diesem Ruf zu folgen, wenn er sich gezeigt hat. Ich glaube, das ist so meine Abenteuerlust in mir, auch neue Wege auszuprobieren. Und dem bin ich gefolgt eigentlich schon immer, wenn sich's gezeigt hat.
Es ist ja spannend zu sehen, wohin es Sie dann auch so schrittweise geführt hat. Wenn Sie sagen, auch Sie haben unheimlich gerne Wirtschaft studiert und haben das auch mit einer großen Leidenschaft gemacht. Was war denn so Ihre Vision dahinter? Also haben Sie schon auch überlegt, ins Management einzusteigen, wie Ihr Vater?
Definitiv nicht wie mein Vater. Also ich habe mich immer auch auf der Universität davor ein bisschen sogar gewehrt, mit ihm verglichen zu werden, irgendeinen Vorteil zu haben. Also ich habe versucht, immer anonym zu bleiben, und ich wollte eigentlich vielleicht auch aus einer Sichtweise, die ich über meine Mutter gehabt habe, nicht dem Beispiel meines Vaters folgen. Ob dann das nicht im Endeffekt so kommt, ist immer eine Frage. Aber ich habe es wirklich sehr spannend gefunden, vor allem im strategischen Controlling-Bereich, im Strategiebereich, im Finanzbereich, mir Dinge anzueignen. Und jeder hat mich so auf dem idealen Weg gesehen in Richtung einer Managerkarriere, auf der ich mich eigentlich nicht gesehen habe. Und das war halt das Spannende, dass ich das innerlich so nicht gesehen habe, obwohl ich wusste, dieses Studium ist was Gutes für mich.
Sie haben dann geheiratet, und die Frage ist ja auch, für welchen Partner, für welches Leben entscheidet man sich, auch wenn Liebe natürlich nicht immer rational sein muss. Also das kommt ja auch über uns. Aber haben Sie sich in einen unkonventionellen Hippie verliebt, mit dem Sie um die Welt reisen wollten, oder war das eher jemand aus der Wiener Gesellschaft? Damals.
Ich war damals in einer Phase, wo ich selbst, würde ich sagen, die Welt bereist habe und ein Hippie-Leben gelebt habe, obwohl ich so nicht bezeichnen würde, weil ich eigentlich immer sehr mit beiden Beinen am Boden war. Ich glaube, den Mann, den ich hier auch angezogen habe und wirklich zutiefst auch als meinen Ehemann gesehen habe, war eher das Gegenpol zu dieser Freiheit, zu dieser Weltoffenheit und über alle Grenzen hinauszuschauen. Einer, wo ich das Gefühl gehabt habe, der wird mich erden, der wird mich in der Normalität halten, mit dem kann man Kinder haben, damit kann ich eine Familie gründen, die eine gute, erdige Basis hat. Weil ich so das Gefühl habe, hier hole ich mir einen Pol herein, den ich damals nicht gelebt habe.
Sie sind ja dann auch Mutter geworden, haben zwei Kinder bekommen. All das, was Sie gerade beschrieben haben, haben Sie das in der Ehe gefunden? Dieses geerdet werden, dieses sichere, haben Sie sich da so wohl gefühlt, wie Sie sich's versprochen haben?
Also das sind zwei Fragen in einem. Gefunden habe ich diesen Aspekt, Also wir haben wirklich nach dem, wie man es von außen hin beurteilen würde, von der Hochzeit bis über so ein Traumpaar, haben wir eigentlich wirklich auch gut gelebt und ich habe auch viel Freude und habe es sehr dankbar auch angenommen und es war ein Geschenk, dass wir unsere Kinder bekommen haben. Nur habe ich gesehen, dass ein Teil in mir langsam verkümmert ist, den ich in der Zeit nicht so leben konnte. Gerade in einer Zeit, wo man dann eben auch sehr viel weggeht, einen eigenen Beruf hat. Damals habe ich schon im Turnus gearbeitet, nach meinem Medizinstudium, wo dann zwei Kinder kommen. Da bleibt dann für einen selbst nicht mehr so viel übrig. Und ich habe gesehen, dass in dem Leben, in dem ich stehe, nicht wirklich zu Hause bin.
Was ist zu kurz gekommen, wenn Sie sagen, Sie haben sich im tiefsten Innern nicht zu Hause gefühlt?
Das ist ganz schwer zu sagen. Wissen Sie, das ist etwas, was man spürt und wo man weiß, da gibt es noch etwas anderes außerhalb eines schönen Lebens, das aber mit dem Leben, das der Ehemann führen möchte, vielleicht nicht ganz konform geht. Wenn man merkt, dass Dinge, die ihm wichtig sind, einem selbst nicht so wichtig sind. Mhm. Dass andere Dinge, die mir aber wichtig waren, er gemeint hat, es ist besser, wenn er mich davor beschützt und in diese Richtung nicht weiter wachse. Also ich glaube, dass wir gut zusammen gelebt haben, aber nicht wirklich in die gleiche Richtung geschaut haben, abgesehen von den Kindern.
Sie haben gerade in einem Nebensatz gesagt, Sie haben ja Medizin studiert. Was hat Sie dazu bewegt?
Sie haben kurz erwähnt, ich habe Wirtschaft studiert, habe mich dann sehr auch im Personalwesen wohlgefühlt, in dem Zwischenmenschlichen. Und mir hat im Management, und gerade wenn man dann in ein höheres Management hineinwachsen würde, habe ich gespürt, dass ich dort mir Du fehlen würde, dieses mit einem Menschen zu arbeiten. Habe dann auch eine Therapieausbildung begonnen und habe in dieser Ausbildung gesehen, wie viel Freude es mir macht, mit Menschen zusammen in so ein neues Feld einzutauchen. Und bin dann in Richtung Naturheilkunde. Und da meine Mutter erst kurz davor ihr Medizinstudium abgeschlossen hat, in einem zweiten Lebensweg, habe ich auch so das Vorbild gehabt, naja, das ist ja normal, das ist ja nichts Schlimmes, wenn man noch einmal neu beginnt. Und habe eigentlich diese Zeit des Medizinstudiums sehr ausnützen können, auch an mir selbst Dinge zu erarbeiten, mich besser kennenzulernen. In der Zeit bin ich sehr, sehr viel gereist. Und das ist etwas, was ich meinem Vater sehr, sehr auch danke jetzt im Nachhinein, dass er mir finanziell ermöglicht hat, dieses Studium, ohne dass ich daneben arbeiten muss, zu finanzieren. Also das war wirklich ein Geschenk und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Sie haben ja gesagt, Ihre Mutter hat das auch studiert. Sind Sie ihr... Das verbindet ja. Also sie ist gerade damit fertig geworden. Sind Sie ihr auch näher gekommen durch diese gemeinsame Leidenschaft nochmal?
Ja, natürlich. Natürlich. Also ich würde sagen, in der Kindheit, Jugend hatte ich eine sehr gute Verbindung. Sie war unsere Hauptbezugsperson immer. Aber wir waren jetzt nicht so nahe wie in den Zeiten, wo wir uns über genau diese Themen der Naturheilkunde, des Paramedizinischen ausgetauscht haben, auch viel gemeinsam gereist sind. Also das bringt einen wirklich sehr, sehr nah, wenn nicht jetzt nur ein Mutter-Tochter-Verhältnis da ist, sondern auch ein gemeinsames Interesse.
Sie haben dann auch einen Mann kennengelernt, einen anderen Mann, und wollten mit ihm dann in Norddeutschland etwas aufbauen. Was war damals Ihre Vorstellung? Was waren die Pläne, die Sie gemeinsam hatten?
Also meine Pläne waren wie immer voll, ganz oder gar nicht.
Das habe ich schon gelernt. Da gibt es keinen Kompromiss.
Ich bin mit meinen zwei Kindern und einem 40-Zoll-Container mit all meinen Sachen nach Norddeutschland ausgewandert sozusagen und habe dort mit ihm eine naturheilkundliche Praxis geführt und wir wollten und haben uns nach einem Haus umgeschaut, wo wir so ein naturheilkundliches Zentrum des Nordens aufbauen. Er ist auch Arzt, sehr viel naturheilkundlich, haben da ein gemeinsames Interesse auch geteilt und ja, das war eine Vision, die uns getragen hat.
Und Sie waren
hat.
Auch schon konkret dabei, nach einem Haus zu gucken. Also es war schon greifbar.
Es war sehr greifbar, ja. Also wir haben nicht, dass wir jetzt eine Location gehabt hätten und es finanzierbar gewesen wäre, aber wir haben das sehr konkret auch eigentlich gewünscht. Mhm.
Ihre Mutter war zwischenzeitlich schon mehrfach in Afrika, in Tansania, und sie hatte ja auch schon begonnen, da eine Krankenstation aufzubauen. Sie haben sie dann dort besucht. Erzählen Sie mal von dieser Reise.
Ja, gerne. Also es war eigentlich eine Reise, um zu sehen, was sie dort macht. Ich habe ja den Prozess mit Afrika, sie hat vorher viele andere Länder auch bereist, um zu sehen, wo sie ein Projekt aufbauen kann. Ich habe das ja sehr, sehr intensiv miterlebt durch unseren Austausch und wollte sie dann natürlich besuchen. Sie hat auch ein kleines Häuschen neben ihrem Häuschen gebaut, wo ich dann auch wohnen konnte mit meinen Kindern. Das heißt, das war alles in dem Alter, wo die Kinder waren, ja noch nicht so leicht, aber dadurch auch möglich. Und ich habe eigentlich beobachtend und mit einem sehr offenen Herzen diese Reise begonnen, wirklich um meine Mutter zu besuchen.
Und was haben Sie dann dort erlebt?
Ganz viel Berührendes. Dieses Feld Afrika, das mir nicht neu war, aber das so zusammen mit der Gemeinde, mit der Freude, die die Menschen an dem Aufbau dort hatten, mit diesem naturnahen, mit den Menschen zusammenleben, also sowohl Natur als auch den Menschen selbst. Da ist etwas in mir entstanden, und das war wieder so ein absolut nicht rationales Gefühl, sondern so ein Gefühl, hier ist etwas Wichtiges. Mhm. Schau einfach mal hin. Und ich habe nicht weggeschaut. Das war so mein allererstes. Mhm. Dann kamen so Gedanken, das geht ja nicht um Kinder, und mein Ex-Mann würde das sicherlich nicht gerne wollen. Und da waren viele Bedenken. Aber ich habe die Tür zu diesem Ursprungsgefühl nicht zugemacht. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Die weiteren Zeichen, die gekommen sind, überhaupt sehen
zu
können.
Was waren das für Zeichen, die gekommen sind?
Gefühle zu wissen, da hat man eine Aufgabe. Das war für mein Leben immer schon wichtig. Wie ich schon in der Schule war, wie ich Wirtschaft studiert habe, ich habe immer das Gefühl gehabt, mir wurde eine finanzielle Basis geschenkt. Ich muss mich jetzt nicht drum kümmern, um finanziell zu überleben. Ich bin dafür etwas, das, wo ich auch etwas weitergeben kann und etwas in einem größeren Feld machen kann. Und hier habe ich diesen Ruf wieder verspürt, ganz klar. Da ist, ja, da gibt es ein Projekt, das ist nett in Norddeutschland, das wäre schon etwas, was gut ist und was mir Spaß machen würde, aber da gibt es noch was anderes, und dieses andere war wieder nicht klar und nicht genau formuliert, aber es war da. Und das Schwierige für mich war, dass es eben nicht ganz klar war, in welche Richtung es gehen würde.
War das denn, wenn Sie an diese Reise denken, so ein Erlebnis, oder waren das mehrere Zeichen, Mosaiksteine, die dann in Ihnen sich aufgebaut haben zu dieser Gewissheit?
Ja. Absolut, absolut. Das waren verschiedenste. Es war auch, dass ich plötzlich den Geburtstag von meinem Partner vergessen habe. Es war, dass ich überhaupt nicht mehr an Europa gedacht habe, wie ich dort war. Es waren Menschen, die an mich herangekommen sind, und dieses kleine Zeichen von Patienten, die man unten behandelt hat, wo man einfach merkt, puh, da kann man so viel tun. Für mich war der Schlüsselpunkt war wirklich, mit wie wenig kann ich hier viel bewirken. Das ist für mich so ein Trigger.
Wie lange waren Sie dort ungefähr?
Da war ich 2,5 Monate dort, und bin dann wieder zurück, auch ohne irgendeiner Entscheidung irgendetwas.
Das wäre meine Frage gewesen. Also als Sie dann ins Flugzeug gestiegen sind, wieder zurück, Da war die Entscheidung noch nicht gereift, also war noch, nein, okay, nein. Das ist spannend. Mhm. Mhm.
Aber die Tür war offen.
Ja.
Ich bin dann ganz bewusst auch wieder zurück und habe auch gefühlt, wie fühlt sich das an jetzt mit dieser Erfahrung Afrika jetzt hier in Norddeutschland zu leben. Und ich habe einfach gemerkt, das geht nicht weg. Da ist irgendetwas, das mich ruft aus der Ferne. Hm. Das ist immer wieder gekommen und ich habe dem fast am Anfang nicht hingehört, weil das Leben auch zu angenehm und schön war dort. Ich meine, es war schon die Familie, die mir natürlich ein paar Jahre gefehlt hat, weil ich habe mich, also die Trennung war, wie meine Tochter gerade erst geboren ist. Das heißt, ich habe nie so ein Familienleben gehabt und da gab es jetzt einen Mann, mit dem man so ein Familiengefühl wirklich hatte. Und das war schön. Ja. Also ich wollte das absolut nicht aufgeben. Und wie ich dann im Oktober wieder hinuntergefahren bin, war das auch klar, dass ich dort jetzt nicht bleiben werde, sondern wieder, dass ich mehr pendeln werde.
Und wie hat sich dann plötzlich dieser Ruf in Ihnen so festgesetzt? Die Tür war ja schon offen, wie Sie gesagt haben. Sie haben sie nicht zugemacht. Aber dass dann eine Entscheidung gereift ist, war das dann beim Zurückkommen?
Ja, das war beim Zurückkommen und das Wie kann ich Ihnen nicht sagen. Und ich habe genau gemerkt, ich kann nicht in beiden Welten leben, auch mit Kindern, die wären dann schulpflichtig. Und ich musste mich entscheiden und ich kann mich genau an eine Situation erinnern. Ein Container, der ausgepackt wird, das war damals, wie wir gesammelt haben für Spenden, haben wir den Container in Europa geplant und auch verpackt. Und zur gleichen Zeit ist mein Container aus Lübeck zurückgekommen, weil ich meine Sachen wieder in Wien haben wollte, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt an zwei Plätzen in meinem Leben sein werde, dann ist es mir wichtig, dass wenn wir nach Europa kommen, ich nach Wien komme, wo die Kinder auch ihren Vater sehen können und ich nicht nach Lübeck hinauf fahre. Und habe dann meine Sachen wieder nach Wien gebracht und da gab es einen Schlüsselmoment. Da habe ich eine große Buddha-Statue, die mich immer begleitet, wohin auch immer ich gehe. Und wie dieser Buddha herausgekommen ist aus dem Container aus Lübeck und ich entscheiden musste, kommt der jetzt in den Container nach Afrika, der links daneben gestanden ist oder auf den anderen Platz, wo die Sachen in Wien bleiben und ich entscheide, in dem Moment, dieser Buddha kommt nach Afrika in den Container. Und ich wusste, wenn der mal hinuntergeht, dann kommt der nicht mehr zurück. Und das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis.
Ja, und als dann der Buddha quasi schon die Richtung vorgegeben hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann ist ja immer noch die Frage, da ist ja jetzt dieser Lebenspartner, mit dem Sie all diese Träume hatten, mit dem Sie sich schon Häuser angeschaut hatten, mit dem es sich gut angefühlt hat, nach Familie angefühlt hat. Aber Sie hatten jetzt diese Gewissheit. Haben Sie sich dann einfach am Küchentisch zusammengesetzt oder wie haben Sie es ihm vermittelt, wo Sie stehen, was Sie fühlen?
Also einfach gar nicht. Es war überhaupt nicht einfach, aber etwas war wunderschön in dem Prozess, ist, dass er mich verstanden hat. Er war ja selbst unten auch, wie ich meine Mutter besucht habe. Wir sind da gemeinsam gekommen, nicht die ganze Zeit, aber er ist dann nachgekommen zur Eröffnung der Krankenstation. Das war ja der Auslöser, wieso ich genau in dem Moment gekommen bin, weil diese Krankenstation, nachdem sie 2 Jahre gebaut wurde, dann eröffnet wurde. Er war dabei, er war auch da, hat das gespürt, hat mich gesehen und hat auch gesagt, Cornelia, ich verstehe dich, dass du gehörst daher. Und wir hatten auch damals vorgehabt, dass er immer wieder runterkommt und wir diese Beziehung auf Distanz weiterführen werden. Das war an sich unser beider Wunsch, bis wir dann nach 3 Jahren gesehen haben, dass eigentlich die Welten so unterschiedlich sind. Und da wollte ich ihn auch nicht halten in Europa, um auch hier wieder frei zu sein, auch wieder in sein Leben zu gehen. Und da haben wir uns eigentlich nicht auf den Küchentisch gesetzt, weil wir auch weit weg voneinander waren. Aber wir haben das in einer eigentlich sehr reifen und liebevollen Art besprochen. Und er ist weiterhin unterstützend im Verein tätig und er schätzt das Projekt sehr. Er war auch wieder mal unten und hat sich das angeschaut und das Dafür war ich sehr dankbar, dass es da zu keinen Dramen gekommen ist, sondern wir beide gesehen haben, dass das so in Ordnung ist.
Mhm. Sie haben ja auch gesagt, da waren auch noch andere Fragen und die betreffen ja auch Ihre Kinder, die waren damals noch klein. Und für Sie haben Sie ja fast noch mehr als für Ihren Partner die Verantwortung auch getragen. Was war so das Abwägen in Ihnen? Was hat dafür gesprochen mit Ihnen, dieses Wagnis, aber in dem Sinne, Sie waren ja gewiss, also diese Reise, sag ich jetzt mal, anzutreten und was waren Herausforderungen, was waren auch Themen, die Ihnen zu schaffen gemacht haben?
Naja, das kann man sich vorstellen, dass wenn man mit zwei kleinen Kindern nach Afrika geht, in etwas, wo man selbst auch noch gar nicht weiß, wo es hingehen wird und wo jeder erzählt, das ist gefährlich und ich das ja selbst auch noch nicht gekannt habe, dass man dann Bedenken hat, ob die Kinder hier sicher sind. Und meine größten Bedenken waren natürlich, wie wird die Verbindung zu ihrem Vater weitergehen und vor allem, welche Ausbildung können sie hier bekommen. Also das waren alles Fragestellungen und ich wollte in keinem Fall, dass die Kinder durch meine Entscheidung einen Startnachteil haben. Das war mir immer ganz, ganz wichtig. Und das war eigentlich mein größter Bedenken, mein Punkt, der mir schwierig gefallen ist, sehr schwer sogar hier. Trotzdem viele gesagt haben, bist du wahnsinnig und das kannst du mit den Kindern nicht machen. Und zu vertrauen, dass, und da komme ich jetzt zu der positiven Seite, dass die Kinder dort an dem Platz, wenn meine Entscheidung richtig ist, es auch für sie in Ordnung sein wird, dass dafür gesorgt wird, dass sie eine Ausbildung bekommen, dass nichts passieren wird, obwohl es vielleicht logisch anders aussieht. Also da, es war ein ganz ein großer Schritt ins Vertrauen, weil für sich selbst einen Weg neu zu gehen und zu vertrauen, dass es gut gehen wird, ist eine Sache. Aber es für andere Menschen, für die eigenen Kinder auch zu tun und zu wissen, dass wenn es für mich gut ist und sie mit mir verbunden sind, dass es für sie auch in Ordnung sein wird und dass sie dadurch nicht eine schlechtere Ausbildung bekommen oder dadurch nicht mit dem Vater eine gute Beziehung aufbauen können. Es ist natürlich anders, es ist nicht zu vergleichen, aber es muss nicht immer schlechter sein.
Mhm. Wie hat sich das dann angefühlt? Sie waren ja vorher schon mal da, Sie hatten ja auch beschrieben, Ihre Mutter war schon da, es gab dieses kleine Häuschen, in dem Sie auch mit Ihren Kindern dann sein konnten. Als Sie dann wirklich da waren mit der Gewissheit, jetzt kommen wir, um zu bleiben, wie haben sich da die ersten Wochen für Sie angefühlt? War alles stimmig oder
war das? Es war eine Wahnsinnserleichterung, weil in zwei Welten zu leben oder nicht zu wissen, in welche der zwei Welten man lebt, eigentlich mehr Stress ist, als sich mit einer neuen Situation auseinanderzusetzen. Das war für mich immer die Phasen, wo ich unsicher war und Zweifel hatten, waren in meinem Leben immer die schwierigsten Phasen. Wenn ich mich dann für eine Entscheidung auch klar entschieden habe, dann war die Kraft da, dann war eine Ausrichtung da und dann war ich auch wieder in meiner Mitte und Stärke. Mhm. Deswegen war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich dann wiedergekommen bin und es für mich klar war, viel einfacher. Und man muss sich auch vorstellen, so kleine Kinder, die dann das nicht wollen oder das, es ist auch nicht immer nur einfach, die muss man ja auch mittragen, die muss man motivieren und muss, es ist ja auch, da geht ja auch doch einiges an der Kraft, die man für sich selbst gerne hätte, an andere weiter und das zu Recht, dass mir diese Entscheidung wahnsinnig gut getan hat und ich im Späteren eigentlich die Entscheidungen immer früher getroffen habe, als sie aufzuschieben, weil ich einfach gelernt habe, dass es dann leichter wird.
Wenn Sie mich mal so sinnlich reinholen, Sie haben ja schon den Blick beschrieben, den Sie von Ihrem Arbeitsplatz jetzt dort aus haben. Wenn Sie zu Hause sind und oder auch damals, dort wo Sie da zu Hause waren, wie weit ist der Blick? Was sehen Sie? Was hören Sie? Was riechen Sie, wenn
vor
Sie aus dem Haus gehen?
Sehr viel Vogelgeräusche. Sehr viel Vogelgeräusche, mit denen man aufwacht. Buschbabys in der Nacht, die einen, die man hört. Hyänen am Arusha-Nationalpark. Eine tiefe Stille manchmal und ganz viel Vegetation um einen herum, weil es eben am Rande des Arusha-Nationalparks ist. Nicht in der Masai-Steppe, die dann ein bisschen später weiter im Norden kommt, aber wirklich ganz im Grünen mit einer sehr reichen Pflanzenvielfalt.
Sie haben dann ja auch gemeinsam mit Ihrer Mutter viel aufgebaut. Was haben Sie an medizinischer Versorgung dort auf die Beine stellen können?
Also wir haben diese Krankenstation ausgebaut, da kam dann eine Augenklinik, ein Röntgen, also alles, was zu einem Spital dazugehört, Operationssaal. Wir haben Medikamentenausgabestation, also Dispensary, zu einem Spital geführt, haben da 30.000 Patienten im Jahr behandelt, Operationen angeboten und waren hier schon ein ganz wichtiger Pfeiler, gerade auch in der Mutter-Kind-Versorgung mit Sektios und sehr vielen Leuten, die wir gratis behandelt haben, bis dann auch der Zeitpunkt gekommen ist, wo der Staat, ich würde mal sagen, wir sind so über die Radarschwelle hinausgewachsen. Plötzlich waren wir interessant. Da gab es ein Spital, wo die Leute hingegangen sind. Und da wollte der Staat natürlich noch genauer hinschauen. Es war immer schon ein staatliches Spital, als solches war es auch registriert. Aber in Wirklichkeit hatten wir 67 Angestellte, der Staat hatte nur 6 Angestellte. Aber trotzdem musste der Medical Doctor in Charge, der verantwortlich war, vom Staat gestellt werden. Und plötzlich gab es so den Ruf vom Staat, die Spendengelder sollen jetzt nicht mehr selbst von uns verwaltet werden, sondern wir sollen die Spenden auf ein staatliches Konto geben und sie machen dann schon alles andere. Mhm. Und da haben bei mir die Alarmglocken und natürlich auch bei meiner Mutter geschlagen und wir haben versucht, hier einen Kompromiss zu finden, aber der Staat hat gesagt, in einem Land wie Tansania ist eine Privatisierung, auch wenn es an eine NGO übergeht, nicht möglich. Sie können uns das Spital als solches nicht übergeben und wir müssen uns entscheiden, entweder ihren Regeln zu folgen, sprich die Spenden auf ihr Konto zu geben oder aber das haben wir dann entschieden, uns da zurückzuziehen und das Spital auch wirklich in staatliche Hände zu legen.
Und was ist das, was Sie jetzt tun können, wenn das Spital in staatlicher Hand jetzt ist?
Die naturheilkundliche Klinik war immer außen vor. Da habe ich weiter behandelt. Das waren gerade die Covid-Zeiten. Damals ist auch meine Mutter nach Österreich gegangen. Es war eine Zeit, wo ich hier auch alleine war, keine Gäste. Eine ganz spannende Zeit mit den Menschen. Und ich habe einfach gesehen, dass sie weiterhin gekommen sind, obwohl es nur eine naturheilkundliche Klinik war, nur in Anführungszeichen. Ich nicht einmal Legeartis hätte Blutdruck messen dürfen, weil naturheilkundlich. Und da ist eine Schweizer Stiftung, St. Lucy Foundation, auf mich zugekommen und hat gesagt, Cornelia, wir haben bei euch schon was aufgebaut. Das ist so gut gelaufen. Magst du nicht wieder neu anfangen? Und ich so, mein erster Moment, nein, danke. Und dann hat das aber weiterhin in mir gearbeitet und wie ich gesehen habe, wie sehr die Menschen eigentlich weiterhin die Versorgung brauchen und das staatliche Spital zwar die Basisversorgung sehr wohl abgedeckt hat, aber darüber hinaus viele Leistungen nicht so anbieten konnte, wie wir es einfach gern gesehen hätten, habe ich gesagt, gut, wir kaufen ein Stück Land, diesmal wird es unter der NGO laufen und wie man ein Spital aufbaut und wie es ausschauen soll, das ist in meinem Träumen, in meinem Kopf, in den Gedanken, die man dann anfängt zu spinnen, entstanden. Und in 4 Monaten ist das dann auch gestanden. Und wir haben dann im Mai 2022 wieder eröffnet, 12 Jahre, nachdem wir im Mai 2010 unsere Krankenstation eröffnet haben.
Und wenn ich mir das Leben jetzt so vorstelle, kommen die Menschen dann zu Ihnen oder fahren Sie auch mal zu Hausbesuchen? Sind Sie bei Ihnen vor Ort? Tauchen dort ins Leben ein?
Also wir tauchen sehr viel in das Leben der Menschen ein, einfach weil wir die Familien auch unserer Schulkinder ganz oft besuchen. Also es geht gar, diese Trennung zwischen privat und nicht privat gibt es hier gar nicht, weil hier viele Schicksale an Einzelschicksale gebunden sind. Und wenn man sich so einen Alltag vorstellt in der Woche, so beginnen wir um 8 Uhr, wir behandeln, bis alle Patienten auch die notwendigen Therapien bekommen. Und am Mittwoch fährt unser Team dann in die Gemeinden hinaus. Das sind 5 Leute. Der Rest bleibt im Spital. Wir sind insgesamt um die 30 Mitarbeiter in der Klinik. Und diese 5 fahren mit ihrem eigenen Klinikauto in die Gemeinden, jeweils in andere Gemeinden. Dort versammeln sich dann die Männer unter einem Baum, die Frauen unter dem anderen Baum. Wir kommen als das Team, haben unsere Basisdiagnostik mit, manchmal auch einen mobilen Ultraschall, Blutzuckermessungen, Blutdruckgerät, setzen uns dann an einen Plastiktisch, den sie einem oft bringen. Und so kommen dann die Patienten und werden auch diagnostiziert, aber vor allem machen wir da ganz viel Prävention und Ausbildung. Oder wir fahren in Schulen und geben dort den Kindern die Möglichkeit, auch untersucht zu werden, Augen-Check-up zu machen, Zahnhygiene, also alles das, was in der Prävention ganz wichtig ist. Das ist jeden Mittwoch. Und sonst sind wir als Team in unserer Klinik und haben Patienten von überall her. Also da sitzen die Maasai in ihren bunten Maasai-Schukas mit ihren vielen Ketten und ihren Maasai-Schuhen. Daneben den Mamas, die Meru, die Frauen sind, die so die Bauersfrauen nebeneinander. Das ist ganz spannend. Früher, bevor wir noch die Krankenstation hatten, wie wir gekommen sind, 2010, da gab es einen ganz starken Konflikt zwischen Maasai und Meru, die sehr unterschiedliche Lebensweisen haben. Und mittlerweile, auch durch unsere Projekte, weil wir in beiden Gegenden arbeiten, gab es hier eine Versöhnung und mittlerweile sitzen die auch nebeneinander. Ganz am Anfang, wie wir angefangen haben, waren die Maasai auf einer Seite und die Meru auf der anderen. Da gab es spezielle Tage, wo mehr Maasai gekommen sind und andere Tage, wo mehr Meru zur Klinik gekommen sind. Schaut unser Alltag aus und ein ganz ein bunter Alltag, würde ich mal sagen. Nicht nur in den Kleidern, auch in dem, was sich so täglich abspielt.
Wenn Sie das so sagen, wie nah sind Sie der Kultur dort gekommen und was trennt Sie vielleicht? Ich meine, Sie sind in Europa sozialisiert worden, auch wenn Sie viel auf Reisen waren. Was trennt Sie auch durch Ihre Wurzeln vom Leben dort?
Ich sehe es nicht als Trennung, sondern ich akzeptiere, dass wir anders aufgewachsen sind. So wie ich akzeptiere, dass die Generation, der wir oft helfen, den älteren Frauen und auch den Familien, die anders sind als ihre Kinder schon. Also da sieht man auch schon eine ganz andere, ein ganz ein anderes ans Leben herangehen. Und das ist das, was uns anders sein lässt. Aber ich sehe es nicht als Trennung, weil wir leben zusammen, wir sind an einem Platz, wir bereichern uns gegenseitig in unserem Anderssein. Und ich habe eigentlich nie versucht, so zu sein wie Sie. Natürlich gibt es Phasen, da zieht man dann ganz viel von Maasai-Sachen an und möchte sich noch mehr sozialisieren und kommt dann auch wieder drauf. Na, eigentlich ist das nicht unbedingt etwas, was einem wirklich passt. Also man hat natürlich auch Phasen der Annäherungsversuche und wo man dann auch wieder sagt, naja, eigentlich fühle ich mich so, wie ich bin, eh gut. Ich habe nie dieses Bedürfnis gehabt, eine von ihnen zu sein. Es wäre für mich fast etwas, was ich aufgestülpt empfinden würde, wenn ich jetzt versuche, hier gleich zu sein. Das ist nicht notwendig, weil wir befruchten uns durch das Anderssein und zu dem zu stehen, was wir sind.
Wir haben ja auch über Ihre Kinder gesprochen und dass das ja sehr in Ihnen gearbeitet hat. Wie wird das sein? Und Sie wollten Ihnen ja auch Startbedingungen schaffen, die gut sind. Wie war das denn jetzt für Sie, dort aufzuwachsen, für Ihre Kinder?
Also in Wirklichkeit müsste man jetzt meine Kinder fragen, die mittlerweile 17 und 18 sind, weil die könnten das mit viel besseren Worten ausdrücken als ich. Ich kann es nur als beobachtende Mutter sehen.
Ich denke, als Mutter sind sie ja nah genug dran, um zumindest ihre Einschätzung zu geben. Ja.
Genau, und auch eine Mutter, die sich natürlich wünscht, dass die Kinder sich wohlfühlen. Mhm. Deswegen habe ich sicherlich nur die positiven Seiten gesehen und sie werden mir dann später sagen, Mami, das war aber auch nicht nur so und so. Also das wird alles noch kommen. Aber ich habe meine Kinder als sehr naturnah empfunden dort. Sie haben es genossen, diese Freiheit, dieses mit der Natur in Kontakt zu treten, und sie haben so viele Freunde gehabt, die immer wieder gekommen sind, auch in der Schule, wo sie dann waren, aber Freunde, die halt anders sind als sie selbst, wo sie manchmal auch gesagt haben, Mama, wieso kommen die nicht selbst mal mit einer Idee, was zu spielen? Wieso müssen immer wir sagen, was wir spielen wollen? Und ich habe ihnen dann gesagt, weißt du, Schatzi, das ist hier eine andere Kultur. Die haben nie gelernt zu spielen. Das könnt ihr ihnen lernen. Dafür aber haben ihnen, da hat sich der Fabio mal wehgetan und war dann ganz stolz und hat mir gezeigt, welches Blatt er verwendet hat, um seine Wunde einzureiben, und mit Spucke zuerst, und dann wird das ganz rot, und hat gesagt, Mama, ich weiß jetzt, wie ich mich behandeln kann. Ich brauche da kein Pflaster, weil er das von seinem Freund gelernt hat. Also die haben sich gegenseitig auch da gefunden im Spielerischen und im Kindsein. Und ich kann mich an einen wirklich ganz berührenden Moment erinnern, wo wir einen Mr. Martin hat er geheißen, ein offizieller Repräsentant der WHO ist gekommen, hat sich unser Spital angeschaut, und wir waren natürlich sehr stolz, dass sie da waren, haben ihnen erzählt, was wir alles aufgebaut haben, wie man so halt gerne erzählt, was man so gemacht hat. Und er hört zu, aber nur so mit einem Ohr, und blickt so in die Weite, sieht hinten meine Kinder, die gerade von der Schule nach Hause gekommen sind, auf diesem Sumpf mit anderen Kindern, lachen, spielen, laufen. Man muss sich vorstellen, so 7-, 8-jährige Kinder, die sich so wirklich gut unterhalten und herumlaufen. Und er sagt mir, schön und gut, it's nice what you're doing here, but I see that what is happening there with these kids, with your kids, I see that there is a real change happening here. Da ist wirklich etwas, was sich verändert. Und das hat mich auch innehalten lassen und mich zutiefst berührt, weil man diese Momente ja oft übersieht oder als selbstverständlich sieht. Und ganz oft kommt mir das in den Sinn, wenn ich jetzt Gäste sehe, die mit ihren Kindern kommen und wo dann die Kinder wieder mit den Gleichaltrigen entweder in der Sekundarschule spielen oder in unserer Kindervilla auch kleinere Kinder Fußball spielen zusammen, diese sich auf Augenhöhe begegnen ohne Barrieren, weil in dem Alter gibt es diese Unterschiede noch nicht, dieses sich getrennt fühlen.
Und sagen Sie,
das wurde mir damals wirklich sehr bewusst.
Und sagen Sie ja auch, Sie sehen ja vor allen Dingen auch die positiven Dinge. Gibt es denn, und das hört sich sehr schön nach sehr viel Miteinander an und nach sehr viel gegenseitigen Anregungen und Befruchtungen, haben Ihre Kinder denn auch mal gesagt, keine Ahnung, ich hätte mehr Zeit auch gern mit dir allein gehabt, du warst bei der Arbeit, wir sind immer hier, ich weiß nicht, ob Sie ein Haus der offenen Tür waren, aber gibt es irgendwelche Dinge, die Ihre Kinder auch vermisst haben?
Ich bin mir ganz sicher, dass sie das vermisst haben. Es gab immer wieder Momente, wo ich dann selbst auch innegehalten habe und mir gedacht habe, geht's meinen Kindern auch wirklich gut? Und zum Beispiel, wie meine Tochter mal im Auto gesagt hat, Mama, wieso können wir nicht einmal alleine die Schule fahren? Wir waren ein Schulbus, ja. Wir sind mit unserem Auto, das einzige Auto in der Gegend, haben wir dann alle Kinder abgeholt aus der Gegend, die dann auch in die Schule gefahren sind, in der meine Kinder waren, eine ganz lokale Schule. Und die haben, hat dann Chiara gesagt, Mama, können wir nicht einmal alleine im Auto fahren? Und ich habe ihnen gesagt, Schatzi, das können wir nicht. Ihr könnt's nicht an euren Freunden vorbeifahren. Das sind Dinge, wenn wir hier leben, dann ist das eine große Gemeinschaft, und wo wir dann zu Hause sind, und da sind wir für uns, aber manchmal muss man auch Kompromisse eingehen. Oder zum Beispiel, weil wir sehr nah auch im Komplex gewohnt haben, wo auch Gäste immer wieder gekommen sind und ich dann kurz am Abend noch die Gäste begrüßt habe, dann war das so ein bisschen, Mami, wann kommst du wieder und können wir kannst du jetzt nicht draufgehen oder dann kommt ein Notfall und jemand sagt, ich muss jetzt irgendjemanden verbinden und dann geht das natürlich vor, wenn jemand Hilfe braucht. Und das, glaube ich, war etwas, was für sie, wo sie lernen mussten, Rücksicht zu nehmen und auch zu wissen, dass sie die Mama nicht exklusiv haben. Und, aber auf der anderen Seite war das auch gut, weil wir schon sehr eng waren und ich schon immer versucht habe, so viel wie möglich auch mit ihnen zu machen, dass sie dadurch auch frühzeitig gelernt haben, selbstständig zu sein und sich nicht zu fürchten, wenn sie auch mal alleine sind oder mit jemand anderem. Es waren dann Volontäre manchmal auch mit ihnen zusammen. Also ich glaube, wenn ich so nach retrospektiv sehe, wie sie jetzt auch in der Schule ihre Dinge selbstständig machen, haben sie da gelernt, jetzt nicht von mir abhängig zu sein. Und auch zu akzeptieren, dass die Mama eine andere Aufgabe hat.
Das ist ja auch viel. Und wenn Sie Selbstständigkeit für sich gefunden haben und sicherlich einen Blick aufs Leben, der unterschiedlich ist als viele, die jetzt in Österreich oder Deutschland aufwachsen, kann das ja auch sehr bereichernd sein.
Sehr.
Wenn wir mal auf Ihr Leben nochmal schauen, der Lebensgefährte, mit dem Sie zusammen waren in Norddeutschland, da haben Sie ja irgendwann auch gesagt, ich will auch in Afrika frei sein, auch in dieser Hinsicht frei sein. Ist denn in Ihrem Leben Platz gewesen in den letzten Jahren auch für eine neue Liebe, für eine neue Liebesbeziehung?
Also ich muss Ihre Sache umformulieren. Wie ich damals mich getrennt habe, wollte ich nicht Platz machen für jemanden an meiner Seite, weil ich absolut keine Kapazität gehabt hätte, neben den Kindern und neben dem Baby, das hier herangewachsen ist, nämlich Afrika Amini, auch nur dran zu denken, einen weiteren Partner zu haben. Damals war es wirklich, dass ich ihn nicht halten wollte. Und für mich war Partnerschaft auch nie etwas, was man nebenbei so laufen lässt, sondern schon etwas, wo man sich dann auch sehr damit auseinandersetzt. Und dafür war eigentlich kein Raum damals.
Und hat er sich gefunden, dieser Raum?
Der Raum hat sich gefunden, ja, aber auch nicht absolut nicht geplant und sehr überraschend, dass überhaupt ein Mensch an einem oder an mich herantritt, der bereit ist, dieses Leben mit mir zu teilen. Ich meine, das habe ich mir natürlich, manchmal denkt man sich, es wäre schon schön, aber man träumt das eigentlich gar nicht, weil das so fernab ist, dass jemand in Afrika lebt und man hier dann auch gemeinsam leben kann. Ja, aber der Mensch hat auch, also mein jetziger Partner, hat auch damals unten in Tansania schon lange gelebt, ist schon seit 25 Jahren in Ostafrika und wir haben uns unten vor ein paar Jahren gefunden und das ist eine ganz, ganz liebevolle Beziehung, die wir hier leben, ja.
Und kommt ursprünglich aus Europa oder?
Kommt aus Holland, ja.
Aus Holland. Mhm. Ja. Wo stehen denn Ihre Kinder jetzt heute? Ich kann ja jetzt nicht gleichzeitig mit Ihnen sprechen. Natürlich könnten Sie das auch wieder selbst gut beantworten, aber wo stehen Sie in Sachen Ausbildung? Was haben Sie so vor gerade?
Also, Sie stehen, würde ich mal sagen, mit beiden Beinen im Leben. Mhm. Oder ich würde fast eher sagen, sie stehen mit beiden Beinen in zwei Leben. Sie haben nämlich das Leben in Europa mit ihrem Vater, wo sie auch in den Ferien ganz viel verbracht haben, das ihnen ganz wertvoll ist, das sie sehr, sehr schätzen. Und dann das Leben hier in Afrika, wo sie beide jetzt in einer internationalen Schule sind. Der Fabio, mein älterer Sohn, jetzt gerade das IB macht, also die Matura. Und sich jetzt schon entschieden hat, weil er in einer Universität aufgenommen worden ist, dann nächstes Jahr im wirtschaftlichen Bereich weiterzumachen. Und meine Tochter hat noch ein Jahr und ist mir noch ein bisschen erhalten.
Und wenn Sie das schon so sagen, ich meine, irgendwann ist sie ja dann vielleicht auch weg. Es gibt ja dieses Empty-Nest-Syndrom. Also viele Eltern beschäftigen sich damit, was wird sein, wenn sie mal nicht mehr da sind. Ich weiß nicht, ist Ihre Mutter denn noch vor Ort oder ist sie auch häufiger in der alten Heimat?
Meine Mutter ist jetzt wieder viel mehr vor Ort, die ist jetzt sehr viel da auch. Wir haben jetzt ein bisschen ein anderes Leben, seitdem mein Partner auch hereingekommen ist, weil man natürlich damit nicht so viel gemeinsame Zeiten hat, aber sie ist voll im Projekt auch da. Und meine Tochter lebt wirklich ganz intensiv hier mit meinem Partner und mir zusammen, weil sie nicht in eine Boardingschule, nicht in ein Internat geht wie mein Sohn, der ist nur am Wochenende zu Hause. Und diese Emptiness wird es geben, weil ich mir denke, wenn es die nicht gäbe, dann wäre auch nichts gewesen. Aber es ist so viel hier, dass ich nicht glaube, dass ich mich dadurch schlecht fühlen werde. Ich werde nur traurig sein, ob den vielen schönen Jahren, die wir gehabt haben, und ihr aber alles Gute wünschen, dass sie den Platz findet, wo sie wirklich hingehört. Und der ist sicherlich einmal in Europa. Das ist ganz wichtig für die Kinder, dass sie sich jetzt die andere Welt anschauen. Mhm. Beide sind hier herzlich willkommen, aber mein Zuhause ist weiterhin hier in Afrika.
Und diese Wiener Gesellschaft, ich stelle mir vor, Walzer, Bälle haben Sie ja auch schon beschrieben. Haben Sie das vermisst? Vermissen Sie es heute, die Kultur dort?
Ich liebe es zu tanzen. Mhm. Ich liebe Skifahren. Das Erste, was ich mache, wenn ich nach Österreich komme, da ist es, zu mir aufs Land zu fahren und dort in einen kalten Bergsee zu springen. Wenn ich mich drauf konzentrieren würde, was ich nicht habe, dann bin ich selber schuld, wenn ich es vermisse. Mhm. Ich schaue nicht auf das, was nicht da ist, sondern auf das, was hier ist. Und im Endeffekt war in meinem Leben immer der Aufbau und eine Berufung zu haben, etwas bewirken zu können, immer viel wichtiger als Annehmlichkeiten oder Dinge, die man gerne hätte. Haben und ich denke mir immer, das hilft mir vielleicht. Mhm. Ich denke mir, so, wenn dann so Gefühle kommen und man Fotos sieht von Gästen, vom Skifahren, ich denke mir immer, ich könnte es ja. Es ist ja nur eine Frage der Entscheidung. Ich müsste ja nur sagen, das wird jetzt übergeben und ich kann, wenn ich will, auch wieder ein anderes Leben haben. Und dann ist immer ganz klar, ich will es aber nicht. Und dann damit ist auch wieder die Sehnsucht und das Vermissen weg.
Und wenn Sie auf Ihr Leben schauen, auf das, was war, auf das, was ist. Was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
Im Moment ganz ich selbst sein zu dürfen und sich selbst treu zu bleiben und im Jetzt, in jedem Moment den richtigen Schritt zu tun und mit offenem Herzen durchs Leben zu gehen und den Menschen zu begegnen. Das ist mir... Das gibt mir Kraft, auch in meinem Leben hier als Ärztin, in meiner Berufung hier, in meinen heilerischen Tätigkeiten.
Vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Welt, in Ihr Leben. Vielen Dank, Frau Wallner-Frisé.
Herzlichen Dank, dass ich mit Ihnen sprechen durfte.
Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, sprechen Sie mit Freunden und Freundinnen, mit Ihrer Familie, mit Arbeitskolleginnen und Kollegen und empfehlen Sie uns gerne weiter. Das würde mich freuen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit interessiert sind an weiteren relevanten und aktuellen Themen, dann hören Sie doch mal rein in den Podcast der Kolleginnen und Kollegen von NDR und BR. 11KM, der Tagesschau-Podcast, zusammen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD, durchleuchtet Host Viktoria Michalczak in jeder Folge ein spannendes Thema in aller Tiefe. 11KM gibt's von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.